Als Pfarrer wird man nicht ausgebildet, so wenig wie Blumhardt vor 150 Jahren, um sich den Menschen so zuzuwenden, wie Jesus es nach den Zeugnissen des Neuen Testamentes tat. Der war ja nicht bekannt als Gemeindepfarrer und ist deswegen auch nicht gekreuzigt worden, auch nicht als Prediger bekannt, sondern immer, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann lesen wir Blumhardt-Geschichten. Und wenn man ein wenig aus dem Pietismus kommt, wo ich herkomme, dann ist man auch, wenn man 68er Student ist und da in Tübingen war, immer noch gut beraten zu sagen, okay, Gerechtigkeit ist das eine Thema, also wenn man so will, das Junior-Thema von Blumhardt gesehen, aber es ist nicht das Spirituelle. Das spirituelle Thema ist nicht Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit ist, wie wir es kennen, ein bisschen griechisch und auch mythologisch in Griechenland zu Hause und von daher auch aus dem Judentum in unsere christliche Religion eingedrungen, aber es ist der Religion eigentlich wesensfremd. Die Religion fragt, ist es eigentlich gerecht, wenn ich sterbe? Nein, ist nicht gerecht, aber doch ich nicht. Ist es gerecht, wenn ich meine Frau verliere oder meinen Mann verliere, ist es gerecht. Wenn ich mein Kind verliere, ist es gerecht. Wenn ein Flugzeug abstürzt aus 10.000 Meter Höhe und nicht einmal ein Flugschreiber ist zu finden, das sind die Hiob-Fragen. Und die können wir mit Gerechtigkeit, die starten zwar als Gerechtigkeitsfragen, finden aber in diesem Kontext keinen Widerhall und führen uns weg von einer lebendigen Religiosität. Das muss man sehen, wenn man tapfer Pfarrer werden will. Und dann muss man mutig sein zu sagen, ich bin zwar ein gewerkschaftlich organisierter Mann, bei öffentlichen Diensten, Transport und Verkehr zahle ich seit 28 Jahren Mitgliedsbeitrag, also habe dazu meinen Klassenstandpunkt genügend dokumentiert. Und auch an dem Tag, wo ich theologisches Examen mache, schnell noch den Fernfahrerführerschein gemacht, damit man die Arbeiterklasse ja nicht aus den Augen verliert. Es könnte ja was passieren. Aber es ist nicht die eigentliche Herausforderung eines Seelsorgers. Was konnte Jesus, was du nicht kannst? Was machte der, was du nicht kannst? Und was tat und machte der, was heute die Kirche in ihrem Überblick alle nicht tun. Und das war mein eigener Einstieg zu sagen, auch aus dem Bergischen Land kommen, wie gesagt, ich will nachdenken, wo denn in meiner Gemeindearbeit, nicht in der Ausbildung, wo in meiner Begegnung mit den Menschen eventuell das vorkommen kann, was ich ein Nachhilfekursus nennen möchte, in Sachen Heilen auf spirituellem Weg. Da habe ich eine Menge gemacht, unter anderem geheiratet, nämlich eine Ärztin geheiratet, eine klassische Homöopathin geheiratet. Es ist alles eine und dieselbe Frau, keine Sorge, kommt noch später. Aber ich habe auch ein halbes Jahr lang im Sabbatical hier nichts anderes gemacht als getrommelt. Ich wollte wissen, was passiert, wenn man Geister beschwört. Also da bin ich sozusagen ein bisschen im 19. Jahrhundert nochmal gefangen, überall diese Parallelitäten. Was passiert, wenn ich nur trommle und nichts anders mache? Oder kann ich Ihnen sagen, ich habe das auch ein bisschen dokumentiert, dass da eine Menge abgeht und dass man das tun kann, was ich normalerweise als Möglichkeit gar nicht habe, nämlich etwas sehen, was erst in 6, 7, 8 Wochen passiert. Wusste ich nicht, geht aber. Das kriegen Sie von mir nun sozusagen Worte als Zeugnis, muss Sie nicht beeindrucken, mich aber hat es beeindruckt. So sehr wie vor 3 Wochen eine Begegnung mit einer Kaffeesatzleserin. Die hatte ich eingeladen, in einer meiner Sendungen zu sein. Und wir wollten mal wieder so einen Test machen, was wissen die Kaffeesatzleserinnen und nicht von wegen, sie haben Rückenschmerzen, so ein Quatsch, kann jeder. Also sage ich, guten Tag Frau XY, wie geht's denn? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen und spiele mit ihren Karten, die waren gar nicht das Thema. Und zum Schluss habe ich einen in der Hand und sagt, und nun? Und dann sagt sie, was haben Sie für Notarprobleme? Und ich hatte sie. Also was ist das für eine Welt, die mehr weiß als ich, die mehr fühlt als ich, die offenbar über Mechanismen, Hebeln, Rituale verfügt, über Intuition verfügt, über all das, was ich in meiner Ausbildung als Pfarrer nicht trainiert und mitbekam. Also sehe ich zuerst mal Jesus, den Arzt. Aber wenn Sie genau gucken, sehen wir im Neuen Testament, dass schon bei seiner Geburt magische Sachen stattfinden, nach den Zeugnissen des Neuen Testamentes. Das Magische, Bethlehem hin, Bethlehem her, an diesem Streit beteilige ich mich nicht. Ich sehe aber, dass auf der magischen Ebene diese Geschichte mit dem Weihrauch und Myrrhe und Gold gelaufen ist. Wissen Sie, wofür das steht? Gold ist das Zeichen, wenn der Magier kommt und gibt Ihnen Gold in die Hand, werden Sie ein König. Gold ist das Myrrhe ist das Zeichen, wenn Sie das bekommen zu Ihrer Geburt wie ein Omen Magnum, dann werden Sie ein Heiler, denn Myrrhe ist ein altes orientalisches Allheilmittel. Und wenn Sie Weihrauch bekommen, dann kriegen Sie sozusagen symbolisch schon mal überreicht, dass das Ihnen ein großer Wanderer zwischen Himmel und Erde wird, mit und ohne chemische Unterstützung. Die Wurzel der Religion ist der Genuss von Wurzeln. Rausch, Überwindung von Grenzen, Entgrenzungen, neue Sichtweisen erleben und. Überall gibt es Zeichen, dass dieser Jesus anders gesehen werden muss, als ich ihn beigebracht bekommen habe als Opferlamm einer semitischen Hirtentradition, die im Spektrum des Christentums Gewalt über die anderen Jesus-Vorstellungen ausgeübt hat. Mein Jesus ist nicht für mich gestorben. Er ist nicht für mich ans Kreuz gegangen. Er lehrt mich zu lieben, allumfassend zu lieben. Er lehrt mich heilen, mich zu trauen, zu trösten, zu trauen. Und in großen, durchwachten, ängstlichen Nächten rufe ich ihn und es ist mein einziger Schutz. Dass das Thema Religion und Heilen identisch ist, zeigt sich an der ältesten Geschichte, die wir in der Heiligen Schrift haben. Das ist eben diese Hiob-Geschichte, diese Legendengeschichte zwischen Gott und dem Teufel, wo sozusagen das Ärgernis, die Katastrophe in einen Menschen hineinkommt, in ihn hineindringt und er durch die Gerechtigkeitsfrage nicht weiterkommt. Aber spannend ist an dieser Geschichte, dass in dieser Hiob-Geschichte das Muster des Heilens drin liegt. Du kommst nicht weiter, wenn du dagegen kämpfst. Du kommst weiter, wenn du zustimmst, früher oder später, nach allen Warum-Fragen, die Wozu-Frage stellst, es annimmst, es anschaust und dann kommt ein neues Geschenk in dein Leben. Das ist das Muster. Gerechtigkeit ist kein Muster, gesund zu werden. Bei keiner Krankheit, bei keiner politischen Krise. Anders formuliert, seit 30 Jahren sind wir protestantischen und katholischen Priester in unseren Fürbitten unterwegs, gegen den Kapitalismus anzubeten, im Sinne von: Und achtet doch mal darauf, lieber Gott, dass die Welt, wir haben ja wunderbare Gottesvorstellungen, als wenn der auf unsere Gebete von Bad Boll was gäbe. Ja, und dann sagt er immer, wie Jesus natürlich auch sagte am Anfang der Bergpredigt, weiß ich, halt's Maul, sei stille. Dieses Muster, dass wir in der Klage sozusagen immer Verbesserungsvorschläge machen und immer wieder auf Gerechtigkeit landen, wie kann man das überwinden, auch in der Begegnung mit Kranken, auch in Begegnung mit Gesellschaften? Denn jetzt kann man sagen, wer soll uns denn retten, wenn nicht die große Krise? Wir haben die doch herbeigebetet, im besten Sinne. Wir haben die doch herbeigebetet. Mein Weg in das spirituelle Heilen hinein hat dann natürlich durch meine Tätigkeit im Fernsehen, wo ich neugierig war zu gucken, was gibt es alles in dieser Welt, einen enormen Push bekommen. Natürlich weiß ich, dass in Lourdes genauso viele Leute gesund wurden wie am Kölner Hauptbahnhof, nämlich genau 64. Also wenn Sie denken, Sie fahren mal nach Lourdes, um gesund zu werden, statistisch gesehen keine Chance. 64 von Millionen und Millionen, so viel sind auch am Kölner Hauptbahnhof schon mal gesund geworden. Also das Geheimnis muss woanders liegen. Nicht im Wasser, sondern in irgendetwas anderem. Also immer auf der Suche bleiben, immer auf dem Boden bleiben, nicht abheben, kein Esoteriker werden, sondern Jürgen, du kommst aus dem Bergischen Land, hast deinem Großvater versprochen, welcher im Jünglingsverein war, im CVJM war, dass du immer ein Jesusmann bleibst. Das bleibe ich, das bleibe ich, das bleibe ich. Aber gucken, wo kann man was lernen in dieser globalen Heilwelt? Blumhardt hat mir immer imponiert, immer. Habe den als Student schon wahrgenommen, aber weil ich Legastheniker bin, habe ich mich um solche Sachen nicht gekümmert. Im Sinne von, hätte man ja lesen müssen. Lesen konnte ich schlecht. Aber ich ahnte immer per Instinkt, was war das für ein Mann? Der interessiert dich, der ist spannend. Wenn du dem begegnen könntest, gerne. Und was habe ich mich gefreut, als sie mir vor Jahren gesagt hatten, dass sein Enkel oder sein Schwagerenkel, wenn Sie wollen, Richard Wilhelm, der beste, größte und von mir längst bekannte Sinologe der westlichen Welt geworden ist, also der das I Ching, das Buch der Wendungen und der Weissagungen übersetzt hat, was eigentlich, bei allen Pfarrern auf dem Schreibtisch lesen müsste, denn die haben ja auch die Herrnhuter Losungen. Herrnhuter Losungen, hier wie dort, tun doch auch nichts anderes als würfeln und aus dem Würfeln heraus sozusagen den Zufall, das Schicksal, dir etwas zurufen zu lassen, was in diesem engeren Fall aus der Heiligen Schrift kommt. Aber mit einem Aspekt aufs Leben zu schauen, der willkürlich ist, der nicht von dir geplant ist, nicht unter deinem Controlling steht. Was passiert, wenn ich Controlling aufgebe und Vertrauen einsetze? Und dem Vertrauen mehr vertraue als meinem eigenen Controlling. Da gibt es von Jesus den Satz, dass er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn man das übersetzen will, damit wir nicht ins Stammtischgespräch kommen, was denn Glaube ist, dann muss man ja sagen, deine Lebenssicht oder das, was du für möglich hältst oder, das kann die Berge versetzen, natürlich nur deine und deine Täler. Aber das ist nochmal die Ausgangssituation. Und dann gehst du sammeln in den Begegnungen, im Fernsehen, du liest und lernst und lernst und lernst und kriegst etwas Merkwürdiges raus, was identisch ist mit dem, was amerikanische Forscher festgestellt haben. Wissen Sie, wer der Mensch ist, vor dem sich Rentenversicherungen am meisten fürchten? Also der am gesundesten bleibt, auf Deutsch, ja? Also das heißt, wissen Sie, das kann man ja, da brauchen Sie gar nicht USA untersuchen, das können Sie heute nachlesen, können Sie gucken, wer ist der Mensch, statistisch gesehen, der in unserem Land, in unserer Kultur, der Totengräber der Rentenversicherung ist. Den kennen wir längst als Idealtypos. Eine Frau. Das ist eine Frau. Warum ist es eine Frau? Können wir auch noch drüber. Was hat das mit Spiritualität zu tun? Hat was ganz Wichtiges mit Spiritualität zu tun und ganz Wichtiges auch mit spirituellem Heilen zu tun. Geht mehr über Frauen als über Männer. Das hat was damit zu tun, weil, ich sage Ihnen noch schnell das Geheimnis, es sind Diakonissen und Pfarrfrauen. Ja? Also wenn Sie als Pfarrfrau noch spät in die Versicherung wollen, kriegen Sie einen abschlägigen Bescheid. Jetzt vielleicht. Denn die werden älter und das hat was zu tun, was Sie gesagt haben, mit sich verausgaben. Also in einem Lebenssinn sozusagen mit minder kalorischer Ernährung. Wissen Sie, was das ist? Kartoffeln und Quark. Ja? Quark und Kartoffeln. Heißt minder kalorische Ernährung. Ja? Mit minder kalorischer Ernährung, und Sie können auch sagen, aus dem wenigen, was man hat, was machen, das heißt auch minder kalorisch, dann noch eigene Kinder, dann noch im Frauenverein, dann noch mit den Pennern, die auf der Straße sind, dann noch mit einem völlig unausgeglichenen Ehemann und, dann schaffen Sie 104. Wenn Sie allerdings in den reichen Vororten von Stuttgart, München und Hamburg wohnen, schaffen Sie nie 104. Ist das nicht spannend? Also was ist das? Was da sozusagen zusammengetragen werden muss, was uns Heil und Gesundheit bringt und was zumindest mal schon zwei Sammelbegriffe hat. Frau ist besser als Mann, Hingabe ist besser als Haben im gesunden Leben. Wenn Frauen 7 Jahre älter werden als Männer, müsste mir einen Ort finden, wo dieses Verhältnis nicht stattfindet, dieser Unterschied zwischen 7 Jahren. Und wir hätten eventuell einen weiteren Schritt gefunden, was das ausmacht und wie das geht. Spirituell heilen, um dann lange leben zu können und gesund zu bleiben, was die Folge ist. Es gibt auch einen Ort, wo statistisch gesehen Männer und Frauen gleich alt werden. Wo ist der? Im Kloster. Hallo? Ja. Hallo? Woran liegt denn das? Jetzt hören Sie ja auf, mit dem Jesus zu kommen. Ich weiß, dass das hier in Württemberg Tradition ist, aber es liegt nicht an Jesus. Hallo, woran liegt es denn? Woran liegt es denn? Ja, Sie haben eine Handbewegung gemacht, die geht darauf hin. Nämlich Disziplin, Ordnung und Treue. Also, das heißt, ich sage das mal auf Männerdeutsch, nicht weglaufen können. Also, nicht weglaufen können. Also sozusagen nicht durch etwas Neues, das Alte nicht aufzuräumen und du bist gezwungen, dich mit dir zu beschäftigen. Wissen Sie, wie lange Hildegard von Bingen eingemauert gelebt hat, bevor die das Maul aufgemacht hat? 30 Jahre Knast. 30 Jahre war die eingemauert. Eingemauert. Nur durch ein kleines Fenster Nahrung und Information. Also da ist was. Das müssten wir jetzt näher ins Auge fassen, was das ist. Ich bringe das mal auf einen Begriff, der heißt ein pflegerisches Leben führen. Pflegen heißt sich selbst pflegen, pflegen heißt Beziehungen pflegen, pflegen heißt Körperpflege, Pflege heißt Gesundheitspflege. Dürfen Sie nicht verwechseln mit Pflege, Pflege. Ja? Und Pflege heißt eventuell auch die Pflege zwischen Himmel und Erde und Lebenssinn und. Ein pflegerisches Leben, wenn Sie das führen, sind Sie auf einem spirituell guten Weg, alt zu werden, was sozusagen die Summe Ihrer gesundheitlichen Anstrengungen ist. Ich könnte sagen, pfleget ihr nicht, so glaubet ihr nicht, so pfleget ihr nicht. Da gibt es einen Zusammenhang. Und dann der immer wieder heute Morgen und vorhin schon angeklungene wichtige Ding ist nämlich, Sie müssen zu jemandem gehören. Nicht Autonomie lässt Sie alt werden, sondern Zugehörigkeit lässt Sie alt werden. Das hat später nochmal eine Funktion, wenn wir uns Krankengeschichten angucken, wie das nämlich die Zeit, wo Sie den neuen Sinn Ihrer Krankheit nicht annehmen können, während dieser Zeit brauchen Sie Trost. Also eine Krankheit als Botschaft etc. anzunehmen, dauert oft Jahre, manchmal auch Jahrzehnte. Damit Sie während dieser Stelle bei Trost bleiben und nicht verrückt werden und nicht sozusagen außer sich sind, brauchen Sie eine Gemeinschaft, zu der Sie gehören. Zugehörigkeit ist sozusagen ein Puffer, während der Zeit sie am Leben zu halten, als gerader Baum mit anderen Bäumen unterwegs zu sehen, damit sie nicht gefällt werden von ihrem Schicksal. Nur es garantiert ihnen noch keinen Sinn oder noch keine neue Identität. Zugehörigkeit ist immer wichtig, damit man bei Trost bleibt und einen Rahmen der Plausibilität um sich weiß. Plausibilität ist für das Heilen Conditio sine qua non. Das ist Latein und heißt, ohne die geht es gar nicht. Das zeige ich Ihnen auch gleich. Also beispielsweise, wenn der Blumhardt hingeht und man beschreibt den, ja, was kann der denn, was andere nicht können? Und man hört als ersten den Satz, der glaubt das wirklich. Dann ist das, der ist identisch. Das ist für den plausibel, dass Jesus der Sieger ist. Da macht er sich keinen Umweg, der braucht da kein Buch für lesen, das ist für den ganz klar. Und daraus kommt eine Kraft, auch die nicht auf dem Heiler beschränkt bleibt, sondern auch auf den Patienten, auf den geplagten Menschen übergreift. Und man findet sozusagen jetzt als Heiler einen Ort neben dem Patienten, der als erstes tatsächlich sagt, ich bin sein Tröster. Das ist der Zugang für den spirituellen Heiler, auch den alternativen Heiler, die nehme ich immer gleich. Also wenn Sie gucken, warum diese ganzen Heilpraktiker, gut oder schlecht, gibt es bei Ärzten auch, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, warum die eine gute Presse haben, ja, weil die immer so lange zuhören. Ja? Trost, 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 die hat ein Ohr für mich. Mein Großvater ist auch vom Herrn Förster immer besucht worden. Der Förster war auch nicht Arzt, sondern er hat immer Kügelchen verschrieben, also Homöopath. Immer Trost, 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 Trost. Und dieses Trösten, was ist denn das genau? Ein Heiler, wie der Blumhardt, der darf die Existenz der Dämonen erstmal gar nicht in Frage stellen. Wenn er das nämlich tut, ist ein großer Zugang zum der Seele seines Patienten erstmal weg. Erstmal laufen lassen, kommen lassen. Ich habe ein Bild dafür. Manchmal steige ich in einen Zug und denke, der ist verrückt, der Mensch oder was weiß ich, der ist verrückt, aber ich gehe trotzdem da rein und lasse alles, was der sagt, stehen. Ich ordne es nicht. Ich versuche nur, in dieses Chaos einzudringen, um aus dem Chaos heraus mir verständlich zu machen, was sieht der, was fürchtet der, was hat der. Ich gehe ganz hinein. Ich versuche, so tief wie möglich zu kriechen, rauszukriegen, was beschäftigt einen kranken Menschen, wovor fürchtet er sich. Ich sehe das, was er sieht, ich fürchte das, was der fürchtet, ich hoffe das, was er hofft. Hoffnung, ein anderes Wort, stellen Sie sich vor, ein Energiefaden. Wir kommen nicht nur irgendwo her, wir gehen auch irgendwo hin. Und wenn dieser Energiefaden gerissen ist, dann ist Hoffnungslosigkeit angesagt. Wie kann ich das anknüpfen? Aber die Position des alternativen spirituellen Heilers heißt immer, ich bin auf Augenhöhe an deiner Seite. Wenn Sie da Jesus-Geschichten haben wollen, die gibt es viele. Und wenn Sie jetzt noch eine Jesus-Geschichte haben wollen, wo er vorwarnt, dann erzähle ich meine Lieblingsgeschichte vom Blindgeborenen. Na, kleines Symposion, Universität Tübingen, warum ist dieser Mensch blind, blind geboren? Ist es die Mutter? Ist es der Vater? Hat er eine blöde Hebamme gehabt? Ist er entzündet worden? Warum ist der Mensch blind? Was hat Jesus dazu? Kennen Sie die Geschichte? Ja, was sagt er? Der sagt, immer wenn ihr richtet, achtet mal auf die Bewegung eurer Seele, dann distanziert ihr euch davon. Richten, auch einordnen, distanziert. Was müsste ich tun, um in diesem Augenblick, wo ich diesen Menschen sehe und begegne, ihn zu lieben? Denn ihn zu lieben heißt, mich als Sohn des Vaters zu benehmen. Die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wird. Was muss ich tun, um ihn zu lieben? Das ist die Frage. Alles andere ist Mindfucking. Wie bleibe ich an der Seite eines kranken, gekränkten Menschen? Antwort, indem ich eben mal nicht richte, indem ich ihn nicht sortiere, sondern einen Augenblick mitgehe. Ich werde ihm ähnlich. Dieses Wort ähnlich kennen wir aus den Heilkunden unterschiedlichster Traditionen. Was fällt Ihnen ein? Hahnemann fällt Ihnen ein. Hahnemann fällt Ihnen ein. Sie könnten aber auch sagen, alle Naturärzte fallen Ihnen ein, alle Hexen und Schamanen fallen Ihnen ein. Alle Medizinmänner fallen ihnen ein, die jetzt in der Natur ein Kräutchen suchen gehen. Wonach gucken die, wenn die ein Kräutchen suchen gehen? Das muss ein Signum haben. Habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Nämlich, das muss ähnlich sein wie die Krankheit, die sie haben. Also hier Rudolf Steiner hier nebenan, der ist dann ja sozusagen auf einige Bäume gestiegen. Warum? Was wollte er runterholen? Misteln. Und warum wollte er Misteln runterholen? Natürlich mittlerweile in Struktur gebracht. Warum wollte er es runterholen als Medizin für Krebs? Für Krebs. Ja? Im Sinne von, kann es sein, dass die Mistel die Lebenskräfte eines Baumes so aussaugt und lähmt und lähmt und den Baum auf Dauer zerstört, wie ein Krebsgeschwulst dich eventuell auffrisst? Grob gesprochen, in dieser Art und Weise sind die alten Medizinleute simile, 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 simile durchs Land gegangen und haben geguckt, ob sie etwas finden, was mit deiner Krankheit ähnlich ist. Da sind wir noch nicht bei Hahnemann, sondern wir sind überall in der Natur, bei dem alten Wissen der Naturärzte etwas zu finden, der liebe Gott, der ein Kräutchen hat wachsen lassen. Können Sie noch ein anderes nennen, außer Mistel? Die Karde, sagt Ihnen das was? Also Leute haben heute alle Borreliose. Die kriegen sie mit Langzeit-Antibiotika kaum in den Griff. Also da und dort mal. Wir reden nicht über Frühsommermeningitis, wir über Borreliose. Und dann geht man hin und sagt und guckt, wo hat die hier wie heißt das nochmal, diese komische, die Zecke gebissen. Und dann sehen sie, dass sie diese runden Geschichten macht. Also gehen die Naturheiler und suchen, was hat in der Natur etwas, was so einen ähnlichen runden Kranz hat. Sie müssen sich das ganz simpel vorstellen. Nicht kompliziert. Können Sie natürlich sagen, wissenschaftlich totaler Unsinn. Kann man ja auch eventuell nicht nur so eine Karte finden, die genau denselben Kreis hat und auch mit diesem wandernden Kreis. Also irgendwas Virales, gibt es ja auch bei Gürtelrose und. So haben die gesucht. Ich will Sie hinweisen auf das Prinzip, wonach gesucht wird und wo Sie als spirituelle Heiler auch suchen müssen. Nämlich nach Simile. Ich werde dem, der meine Hilfe braucht, geschwisterlich, brüderlich, schwesterlich gleich. Dann kann ich ihn trösten. Dann kann ich ihn am besten verstehen. Dann bin ich ganz nah bei ihm. Dann lasse ich ihn ausmehren bis Weihnachten. Weihnachten, kleiner Kommentar zu Ihrer Geschichte von heute Morgen, ist ein spirituell hohes Datum. Also Sie können natürlich sagen, als alter drogenerfahrener 68er könnte ich Ihnen etwas über das Setting sagen und die Auswirkungen des Settings bei, was weiß ich, Sie wissen, was Setting ist? Sie können nicht überall Drogen schlucken, Sie müssen schon am Südbahnhof sein. Ja? Da wirkt's. Ja? Im Vatikan wirkt's gar nicht. Ja? Das heißt, Sie brauchen, das wissen Sie auch, wenn Sie ein Konzert gehen, das nennt man dann Kleiderordnung und. Das Ding muss ein Ensemble sein, dann wirkt es auf Sie. Wenn demnächst die Berliner Philharmoniker in Jeansanzügen kommen, werden sie enttäuscht sein und sie können machen, was sie wollen. Sie finden das Konzert scheiße. Ja? Setting heißt, es muss alles irgendwo stimmen. Weihnachten ist zum Setting des Gesunden und Sterbens ein wichtiges Datum. Vielleicht können die Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt mir eine leichte Bestätigung zunicken, dass einen Tag vor Weihnachten nicht gestorben wird, aber einen Tag nach Weihnachten ja. Also das heißt, Menschen können offenbar handeln, mit der Gottheit handeln. Kann ich noch Weihnachten erleben? Kann ich noch das Enkelkind sehen? Kann ich noch? Und eine Disziplin aufbringen, die ihnen sozusagen etwas an Leben noch ermöglicht. Umgekehrt ist es aber auch so, Weihnachten ist der Ort der spirituellen Regression. Also Weihnachten in der Adventszeit gehen wir alle rückwärts. Ja? Verstehen Sie, was ich mit rückwärts meine? Kindheit, Kuchen, Gerüche, Würstchen, Frankfurter Würstchen, Kartoffelsalat, unser Baum, haben Sie schon einen Weihnachtsbaum? Also das heißt, alles, was rückwärts geht, seufzt. Ich habe damals das Fahrrad von meinem Bruder gekriegt, war nur neu gestrichen. Ja, also immer wenn Sie, das machen wir alle, was ich jetzt karikiere, zur Unterhaltung heißt, bis zum Weihnachtstag gehen wir rückwärts, da geht die Seele rückwärts. Und wenn sie am meisten rückwärts gegangen ist, wo geht dann die Seele hin? Zu Vater und Mutter. Einverstanden? Weiter rückwärts kommst nicht. Muss dann über die Mutter und über Vater. Und wenn Sie jetzt mal die Weihnachtsgeschichte ansehen, ist uns Protestanten an einer Stelle nur die Mutter Gottes nah. Nämlich wann? Am Weihnachtstag. Ja? Sonst haben wir die ja ausradiert. Ist jetzt ja irgendwie Fehlleistung katholische. Was nicht stimmt. Können wir auch noch drüber reden. Aber da sehen wir auf einmal, dass Weihnachten ein ganz wichtiges Fest ist der Annahme. Sie stehen, früher war das Gesangbuch Lied 28, steh an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Kennen Sie, ja? Von einem, der 8 Tote auf dem nicht Gewissen hat, aber mit sich schleppt. Wie heißt denn der Mann mit den 8 Toten? Paul Gerhardt. 8 Tote. Müssen Sie wissen, warum der trösten kann, ist biografisch bedingt. 8 Tote schleppt er. So, und der dichtet Weihnachten. Und jetzt stellen Sie sich mal nicht Jesus vor und Krippe, sondern Ihren Vater und Ihre Mutter. Wir sind ja rückwärts gegangen. Nimm hin, Papa oder Mama, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Und lass dir es wohl gefallen, Papa, was ich aus dem Leben gemacht habe, habe ich dir mitgebracht. Das kommt im Neuen Testament auch immer vor, was Sie als Heimat dargestellt haben, wenn die Reise gelungen ist. Weihnachten ist immer ein Versuch der Vorwegnahme des Heimkommens. Und an der Stelle ist man sehr, sehr offen. Menschen sind berührbarer, offener. Also man kann nicht zu jeder Zeit jedes Geschwür in Angriff nehmen. Manchmal muss man warten, was eine gute Zeit ist. Und da ist Weihnachten immer eine große Versöhnungszeit. Die Medien sehen immer, okay, da findet viel Selbstmord statt, weil die Familie aufeinander gefercht wird und was weiß ich, irgendwelcher Kuchen nicht reicht oder sonst. Oder du hast mich nicht geliebt. Ja? Aber da, wo es dunkel ist, ist auch helle. Also trösten, Zuwendung, Zugehörigkeit, an der Seite bleiben, simile sein bis hin ins Löffeln. Gästen, die unter uns sind, habe ich nochmal gesagt, Löffeln ist die schönste Form des Trostes. In einem Bett liegen und zu löffeln mit einer Frau und einem Mann, wenn man homosexuell begabt ist, auch zwei Männer, beziehungsweise seit mehreren Jahren gibt es hier eine Lesbeninitiative, da finde ich völlig in Ordnung und genauso gut und muss man nochmal aus dieser Versenkung herausheben, löffeln und gegenseitig sich den Bauch halten und hier sozusagen, wo die Angst sitzt, die Hand drauflegen, ist wunderbar. Im Augenblick rede ich über etwas, was spirituelles Heilen heißt, das kann jeder. Denn es ist erstmal ganz einfach, trösten, ohne zu richten, trösten, ohne zu wissen, wo es lang geht, trösten, trösten, treu sein, nur dabei bleiben. Das ist die Lektion, die ich bekommen habe, als ich mich selber auf den Weg gemacht habe, oft beschrieben, kurz zusammengefasst. Ich bin 68er, komme aus Tübingen heraus, habe solche langen Haare und natürlich Karl Marx gelesen und gehe aber zum Praktikum in eine geschlossene Frauenabteilung, wo sich selbstverletzende Frauen liegen. Und da kommt eine junge Frau und bittet mich aus diesem gläsernen Kasten, in dem die Ärzte und Pflegerinnen da sitzen, zu sich, weil ich offenbar neu bin. Und dann gehe ich auf ihr Zimmer und komme mir auch blöd bei vor. Und dann macht sie die Türe zu und dann sagt sie zu mir, knie nieder. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, was läuft hier und so und schäme mich auch, dieses volle Programm. Und dann denke ich, ja, sieht ja keiner, die Tür ist zu und knie nieder. Und dann macht sie aus alten Tempotaschentüchern einen Teppich, legt die Heilige Schrift da drauf und dann sagt sie zu mir, bete. Und ich hatte wirklich Karl Marx gelesen und so und Feuerbach und alles, was es so gibt. Und denke, Scheiße, was soll ich denn jetzt hier beten? Was fällt denn dir ein? Zwei kann ich, Vater Unser kann ich, das hat mir das Theologiestudium noch gelassen. Und Psalm 23 auch, die anderen sind weg. Mach sie mal Psalm 23. Und dann bete ich Psalm 23, sagt sie, nochmal, nochmal. Dann habe ich das gemacht. Immer noch in der Hoffnung, es kriegt keiner raus. Und dann reißt sie die Türe auf. Und sagt, so, und jetzt machen wir eine Wallfahrt. Wir pilgern auf Knien über die gesamte Station. Und da hatte ich dann die Wahl, stehe ich jetzt auf und sage, das war's, gnädige Frau, es ist 12 Uhr, es gibt gleich Essen. Oder soll ich sagen, ich gehe mit. Und dann bin ich mitgegangen, weil die Treue ist ein Heilmittel. Dabei bleiben ist ein Heilmittel. Und dann haben wir da dreimal, ist die schwarze Köchin da, mehr oder minder machen müssen auf dem Flur und ich mit so einem Kopf, schämend vor den Ärzten und Pflegerinnen und anderen Patienten vorbei. Und dann stand sie auf und sagte, so, ist okay, tschüss, wieder ist sie ins Zimmer gegangen. Und dann bin ich zu diesen peinlich, dachte ich, berührten Ärzten und Pflegerinnen zurück und haben sie gesagt, wunderbar, Gratulation. Normalerweise kommt die nämlich immer, es war so eine Schnipplerin, dass sie medikamentös unterstützt werden möchte, weil sie hat einen Schub oder sowas offenbar gespürt, und ist es weg. Durch eine Zeremonie, ein Ritual, ist irgendwas passiert, was ich nicht hatte, aber erleben durfte, okay, da läuft was. Ich habe viele solcher Geschichten erlebt, habe die mal irgendwann mal zusammengeschrieben hier in solchem kleinen Buch oder dicken Buch, wo ich gesehen habe, das ist der Weg, spirituell das Heilhandwerk langsam zu lernen. Ayurveda, was, wissen Sie, was das heißt, übersetzt? Das ist die Wissenschaft vom langen Leben. Also auch da gilt es immer darum, was gibt es an Ernährung, was gibt es für charakterliche Typen, wie kann man einen Menschen begleiten. Das ist der spirituelle Zugang über Zuwendung, Heilmittel, Lebensmittel und, an einen Menschen langsam ranzurobben. Und dann kommen aber die spirituellen Dinge, die ich wichtig finde, dass wir sie als Pfarrer oder Pfarrerin und Seelsorger zur Verfügung haben. Bis jetzt habe ich nur darüber geredet, dass der eigentliche Ansatz simile ist, wie Hahnemann es dann sozusagen potenziert, auch spitz gekriegt hat, dass dieses Verhalten, einer Information von Zelle zu Zelle zu geben, je feiner sie ist, desto genauer sie ist, Wirkungen verursacht. Im Prinzip ist das Trostmedizin, nämlich eine Zelle löffelt mit der anderen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe eine Information gegeben und eine Zelle, der es genauso geht, fühlt sich zum ersten Mal verstanden und kann sich aufrichten und Selbstheilungskräfte aktivieren, die vorher brach lagen. Denn das ist, wenn man so will, spirituelles Handeln, heißt Natura curat und nicht ich, sondern Natura, und ich bin nur derjenige, der eventuell eine gewisse Technik hat, da mitzugehen und mitzuziehen. Wenn das sozusagen das ist, was wir über alles verfügen, dann gehen wir jetzt mal auf Michael Blumhardt und sagen, wie ist das denn mit Hand auflegen? Wie viele Pfarrer tun Hand auflegen? Da werden Sie aber relativ wenig sehen. Warum nicht? Weil es auch peinlich ist. Gehen Sie mal in ein Krankenzimmer und legen Hand auf. Oder gehen Sie mal ins Krankenhaus und legen Hand auf. Und gehen Sie dann mal, bitteschön, das ist unvorsichtig formuliert, das hat keinen Zweck, dass Sie die Hand dahin legen, wo ungefähr die Leber ist. Sie wissen, wo die Leber ist. Und der Patient weiß auch, wo er seinen Krebs hat. Und dann legen Sie doch mal die Hand da, wo die Leber ist, hin. Und bleiben 10 Minuten einfach da. Und ganz geschickt von Blumhardt, ach, da liebe ich ihn für, dass er nicht betet in dieser Form, sondern dass er sagt, ich bete für Sie. Mein Rat an alle Ärzte sagt immer, wenn ein Mensch dein Sprechzimmer verlässt, sage ihm, ich bete für dich. Und mach ihm das nicht so invasiv klar, jetzt wir beide Hände falten, sondern nur stille sein, Hand auflegen, still beten. Jesus lehrt uns, dass das Beten nicht aus Worten geschieht, sondern dass Beten eine Form von Lauschen darstellt, aus dem Wind fangen, aus dem, was die Kaffeesatzleserin schon besser drauf hat als ich, das kriegen Sie auch spiritueller auch raus. Was liegt hier in der Luft? Hand auflegen. Das geht über die Hand ziemlich rein. Vorhin habe ich an einer anderen Stelle passiert, wenn Sie eine Beerdigung machen, können Sie die Beerdigung dann umso besser machen, wenn Sie den Sarg angefasst haben. Gehen Sie hin, fassen den Sarg an, vergessen Sie Ihren Finanzausschuss, Sie vergessen Ihren Katechumenunterricht, Sie vergessen den Streit mit dem Gemeindevorsteher, Sie haben was ganz Starkes. Fassen Sie es an, legen Sie die Hand auf. Dann haben Sie nämlich nicht die Hand auf den Sarg aufgelegt, sondern gleichzeitig auf die Wunde der Witwe. Verstehen Sie das? Und Wunde und Wunder ist in der deutschen Sprache ein Wort, zuerst das Wunder, dann die Wunde. Sie müssen die Wunde so tief wie möglich wahrnehmen können, weswegen die alten Legendengeschichten immer gesagt haben, die spirituellen Heiler, die sind selber immer unterwegs zwischen Himmel und Erde und sind mindestens mit einer Nabelschnur um den Kopf geboren worden, als Zeichen dafür, dass das ein Lebensmodell ist. Also die spirituellen Heiler werden nicht 104, sondern die gehen vorher. Hand auflegen, ja, dann tun Sie es. Berühren, ja, dann tun Sie es. Trauen Sie sich diese Berührung. Gucken Sie zu, dass Sie Ihre Hand dahin legen, wo der Kranke seinen Schmerz vermutet. Ist es im Bauch oder ist es hier? Und dann müssen Sie immer auch als spiritueller Lehrer und Heiler Trauerarbeiter sein. Denn oft stelle ich fest, dass alles, was mit Infarkten, mit Bluthochdruck, mit all dem, erlebe ich oft eine nicht stattgefundene Trauerarbeit, die Verhärtung mit sich gebracht hat. Gucken Sie auch da mal, ob Sie da was finden können. Und lassen Sie sofort wieder die Finger davon, wenn Sie denken, war nichts. Verhärten Sie sich nicht in Ihrer Anschauung. Schmeißen Sie es weg. Sie haben doch genug andere Möglichkeiten, eventuell mit jemandem gemeinsam nachzudenken. Was heißt eigentlich Gott in diesem Zusammenhang und was heißt eigentlich heilen? Ich gehe davon aus, dass der liebe Gott die Sonne aufgehen lässt über Gutes und Böses und dass auch Krankheiten ein Schöpfungsakt darstellt. Also weiß ich, dass er wie bei meinem Fieber, was ich ja bekomme, um irgendwelche bösen kleinen Dinge, die bei mir eingedrungen sind, rauszuschmeißen und zu verbrennen, dass er in jeder Krankheit etwas für mich tut. Kann ich das im Gespräch deutlich machen? Das Gespräch mit dem Kranken darüber läuft immer gleich ab. Erstens, es fängt mit diesen klagenden Warum-Fragen an. Warum-Fragen gehen immer nach hinten los, bestätigen immer die Rolle des Patienten als Opfer seines eigenen Schicksals und machen ihn nie frei. Er sucht in seiner eigenen Biografie hinter sich etwas, wo er nie hinkommen kann, und er wird immer kleiner und immer schwächer. Es gibt keine starken, die Warum-Fragen. Es gibt sie erst recht nicht nach 5 Jahren. Sie werden immer schwächer. Kann ich daran beteiligt sein, als der, der diesen Schmerz fühlt und ihn auch gespürt hat, diese Warum-Frage in eine Wozu-Frage umzuwandeln, zu sagen, okay, warum, weiß ich nicht, aber mit demselben Schmerz, das können nicht mehr deine Ziele sein, wo du dachtest, das ist es, weil jetzt ist hier etwas eingetreten, das zwingt dich, nach da zu gucken. Das ist ganz schmerzhaft. Aber du musst gucken, wozu ist dir das passiert, damit dieser Hoffnungsfaden oder dieser Sinnfaden nicht reißt oder, wenn er gerissen ist, ein neuer geknüpft werden kann. Ein spiritueller Heiler ist ein Lehrer. Er legt nicht nur die Hand auf, sondern er beschaut mit dir gemeinsam dein Stück Leben und kann die neue Richtung auch interpretieren und helfen zu deuten. Er geht da sehr nah ran, aber er weiß, der Schmerz dieser Geburt, auch der Schmerz eventuell zu sterben, als was Neues muss in den Blick genommen werden. Und warum ist immer die Frage der Gerechtigkeit, sie bringt nicht weiter. Die zweite Frage ist dann, dass die Leute ganz gerne, wenn sie das einigermaßen begriffen haben, aus archaischster Tradition dem lieben Gott schnell ein Opfer bringen möchten. Eine kleine Kapelle im Garten, eine Lourdes-Wallfahrt, was sie so im spirituellen eigenen Angebot haben. Aber sie wollen einen Deal machen. Was könnte ich dir geben, damit du mich, mein Kind, mein Schicksal in irgendeiner Weise annimmst? Und da ist man gut beraten, ein Protestant zu sein und protestantisch aufgehoben zu sein und nicht mit Hellern, die in den Kasten klingeln, die Seele in den Himmel springen lässt, sondern zu sagen, das ist alles, funktioniert, keine Frage. Rituale und Deale und Meritumgeschichten funktionieren. Da macht sich der Patient fest an einer neuen Aufgabe, die ihm Sinn stiftet. Und diese Sinnstiftung, Georg Frankl etc., ist sowieso für einen spirituellen Heiler das Ding Nummer eins. Aber wenn Sie Protestant sind, gehen Sie etwas anders ran und sagen, das Leben ist ein Geschenk, meine Krankheit ist ein Geschenk, meine Krankheit ist mit Gift. It's a gift, it's mit Gift. Und das müssen, können Sie so und so sehen, kann ich beibringen, dass das wichtig ist. Solange ich Klage habe, will ich das, was mir blüht, nicht annehmen. Ganz wichtig für unsere Gottesdienste, die alle an dieser Stelle versaut sind. Denn sie halten die christliche Gemeinde in eine Klage-Opfer-Kult-Gesellschaft. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Alle ekklesiologischen Neurosen haben an der Stelle einen Anhaltspunkt. Und wenn Sie vorhin davon gesprochen haben, Zwangserkrankung, gerade mit Religionserkrankung, ist immer das Problem der Sauberkeit. Also des Reinwaschens und des Reinseins und dahin nicht hinzukommen und nochmal oder etwas auszustoßen und zu sagen. Also Zwangserkrankungen und ekklesiologische Neurosen haben immer auch eine Nähe. Und da wegzugehen, zu sagen, das, was ich bekommen habe, ist vielleicht eine Zeit lang eine Klage wert, denn ein Kind schreit Aua und der Schmerz muss raus. Aber dann sind die nächsten Schritte zu machen, dieses Wozu, und nicht zu handeln, sondern anzunehmen, es ist für dich. Heute Morgen habe ich gesagt, das Wort Schicksal heißt auf Deutsch geschicktes Heil, denn das Wort Saal ist die Abkürzung von Salus, dem lateinischen Wort für Heil. Also, wie kann ich daran mitarbeiten, dass jemand seiner Krankheit zustimmt und sie annimmt? Das ist spirituelles Heilen, erstmal ohne Inszenierung. Wenn wir uns aber angucken, wie in der Welt überhaupt geheilt wird, dann sehen Sie, dass das, was ich gerade gesagt habe, recht intellektuell ist. Wir müssen tiefer kommen. Geheilt wird nie alleine. Wenn Sie gucken, dass zur Heilung eben nicht nur der einzelne Mensch, das Individuum gehört, sondern seine Familie, sein Stamm, manchmal sage ich auch sein Mobile als Familie, also er wird angestoßen und alles dreht sich. Die ganze Familie kriegt neue Positionen und man kann auch über andere Positionen ihn sozusagen bewegen. Heilung findet nicht statt im Kämmerlein, Heilung findet statt in dem zugehörigen Verbund. Also zu wem gehörst du? Wer bist du, zu wem gehörst du? Heilung findet statt als Theater. Das wussten die alten Griechen genauso gut wie indonesische Schamanen, die mit Steinen spucken, weil sie behaupten, dir deinen Krebs aus dem Magen gesaugt zu haben. Das sind, wenn man so will, Theaterstückchen, die genauso Theaterstückchen sind wie eine Operation am Knie, die ja in der Placebo-Forschung war voriges Jahr großer Kongress in Tutzing, ich glaube zu 40% Placebo-Effekte per chirurgischem Messer klar gemacht werden. 40% aller chirurgischen Eingriffe sind Placebo-Geschichten nachweisbar. Also da müssen Sie gucken. Wir sind längst in einer technischen Welt, die uns die Plausibilität, dass Krankheit so und so läuft und so repariert werden kann, nicht über das Faktum des Eingriffs vermitteln, sondern über die Plausibilität. Ja, leuchtet mir ein, wird bei mir auch funktionieren. Hat die Mama, der Papa und der Opa, die hatten das auch, ich habe das auch und gehe doch weg. Also Plausibilität ist für jede Form von religiösem System grundlegend. Wenn Sie die verletzen, der hat das nicht gemacht hier, der Blumhardt hat das nicht gemacht, dann haben Sie keine Chance. Mit Plausibilität, das ist sozusagen nochmal der Grundstock des spirituellen und alternativen Heilens. Und dann ist das Allerwichtigste, dass Sie als spiritueller Heiler tatsächlich den Satz nicht nachsprechen, Gesundheit ist das höchste Gut. Das ist es nicht. Gesundheit ist nicht das höchste Gut. Das wäre so schlimm, dass alle Menschen, die hier sind und krank sind, sozusagen des höchsten Gutes beraubt wären. Als Karl-Heinz Böhm vor 2 Jahren gefragt wurde, zum 80. Geburtstag, was ist denn das Schönste, wofür könntest du dankbar sein? Und alle Welt sagte, ja, ich danke dem lieben Gott, dass ich 80 Jahre alt werden konnte, und tralala, hat er gesagt, ich bedanke mich dafür, meine Aufgabe gefunden zu haben, für die ich geboren worden bin. Patsch. Und dahin wollen wir alle. Du musst das Heil des Menschen erstmal wittern in einem Menschenbild. Also ein sinnvolles, aufgabenvolles Leben, das wäre das Schönste, wenn ich das könnte. Dann kann ich tatsächlich nach einem geglückten, das Wort geglückt heißt auf Deutsch nicht Lottogewinn, sondern Glück, da steht das Wort Lücke drin, dass ich diese Lücke gefunden habe in meinem Leben, für die ich geboren worden bin, um sie auszufüllen. Wenn ich die gefunden habe, dann habe ich ein geglücktes, gelungenes Leben und habe Alter zu erwarten und Heil. Vergleiche hierzu die Nonnen mit ihrem hingebungsvollen Leben. Da liegt das Fund. Nicht Gesundheit, sondern Gesundheit ist immer sozusagen die Tagesordnung, die dich zwingt, über die Aufgabe und Gabe dieses Menschen nachzudenken. Was könnte seine Aufgabe sein? Was ist seine Hoffnung? Was, wofür ist er in der Ordnung des Ganzen als Teil unterwegs? Was müssen wir tun, um das Teil wieder zum Ganzen zu führen, wo seine ganze Sehnsucht hingeht? Also das ist das Wichtige, wenn Sie sozusagen heilend als Seelsorger unterwegs sind, dann müssen Sie anfangen vom Ich bin nur bei dir. Aber Sie müssen schon wissen, wo Ihr Ziel ist. Ich bin da, herauszukriegen, ob der, dem ich begegne, schon etwas weiß über seine Lebensaufgabe, seine Begabung, seine Lücke, die er im Schöpfungsakt finden muss, und die er dann als geglückt wahrnehmen kann. Also die spirituellen und alternativen Heiler sind auf der Sinnsuche unterwegs. Und das empfinde ich als Seelsorge, die das Körperliche nicht außer Acht lässt. Umgekehrt. Mein Kollege und Kommilitone aus Tübingen hat vorhin mal gesagt, und das klang auch an einer anderen Stelle an, die Katholiken haben es ja einfach. Ne? Die haben ja sozusagen dieses ganze wunderbare Theater der katholischen Kirche und der katholischen Messe und der katholischen Liturgie mit Mutter Maria und allem drum und dran. Das brauchen sie. Der Protestant hat es so schwer, der hat nämlich nicht nötig, überhaupt eine Lebenserfahrung zu machen, um in den Himmel zu kommen. Und da wird es problematisch. Ja? Also alle Religionen dieser Welt haben eine Lebensaufgabe zu erfüllen. Und wenn sie die nicht inhaltlich haben, dann haben sie zumindest eine formale zu erfüllen. Nämlich sonntags in die Kirche zu gehen, 5-mal am Tag auf die Knie zu gehen, eine Wallfahrt nach Mekka zu machen oder nach Jerusalem zu machen, oder nach Rom dem Heiligen Vater am Mittwoch mal zuzuwinken, ist immer gut für einen Katholiken. Ja? Oder Altötting, ich wohne ja in Bayern. Ja? 10 Kilometer neben Andex, was glauben Sie, was da rauscht? Ja? Andexer Bier, meine ich. Aber ernsthaft gesprochen, braucht man offenbar in allen Religionen der Welt Lebenserfahrung, die einen per aspera ad astra durchs Leiden die Sterne zu sehen nach vorne bringt. Der Protestant braucht das alles nicht. Der braucht nicht einmal atmen. Der könnte sagen, okay Mutter, ich bin geboren, ich könnte gleich in den Himmel auffahren, denn ich glaube an Jesus. Ich habe keine Form von Leid nötig. Keine Form von Leid, keine Form von Krankheit, keine Form von Ungeduld, alles habe ich nicht nötig. Da ist ein Defizit in der protestantischen religiösen Lebenssicht, sodass man als Protestant auch nicht, wie Hildegard von Bingen und andere, zum Wachsen, zum innerlichen Wachsen angeleitet wird. Und innerliches Wachsen ist innerliches Heilen. Wir haben deshalb keine Ahnung vom Heilen in unserer protestantischen Kirche, weil wir auch keine Ahnung vom Wachsen haben. Das ist identisch. Wenn Sie mal Blumen haben, wissen Sie, dass das identisch ist. Und da müssen wir nachlegen und gucken, wenn wir ein Gefühl dafür bekommen wollen, dann müssen wir da ran. Wie lange habe ich denn jetzt schon geredet? Eine Stunde?
50 Minuten. Genau, 50.
Soll ich jetzt aufhören? Okay, wir haben ja noch ein Doppelgespräch.
Genau.
Deswegen ist doch gut. Ich höre jetzt mal auf. Was Sie noch an Fragen haben, bringen Sie vielleicht gleich mal unter.